Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wunderland. Heute das Thema Wunder nehmen. In der Schweiz, wo ich herkomme, ist es grammatisch richtig und ergibt auch einen Sinn, wenn man sagt, es nimmt mich Wunder. So, ich habe im Vorfeld mit jemandem darüber gesprochen hier, die sagte, nö, das sagt man bei uns nicht. Also kenne ich nicht, nimmt mich Wunder. Wer würde das sagen, es nimmt ihn was Wunder? Okay, tatsächlich. Ah, jemand. Danke. Ich glaube dir zwar nicht, aber schön, dass du zubehältst. Also, man sagt sozusagen, es nimmt mich Wunder, ob der das wirklich schafft. So, also Wunder nehmen ist der Ausdruck für ein gespanntes Interesse, vielleicht mit einem Hauch Skepsis, aber doch so, dass du denkst, ich glaube, das schafft der. So, also im Englischen sagt man ja I wonder, ne? Und das kann man auch I wonder if. Also ich frage mich ob. So, aber das hat so dieses, das könnte passieren. Es ist etwas, was sich ereignen könnte. Wenn es passieren würde, wäre es schon erstaunlich, aber man rechnet doch damit so sehr, dass man hinschaut und Interesse hat. Das nimmt mich jetzt Wunder, so sagen wir. Okay, wenn wir schon bei der Schweiz sind, vor 25 Jahren diente ich beim schweizerischen Militär, und zwar hier. Wir machen mal ein bisschen feindliche Luftaufklärung hier. Das ist Zürich, hier ist der Flughafen Kloten und hier ist die Kaserne, die also heute bei Google Maps immer noch zu finden ist, also die gibt es offensichtlich noch. Und hier kam man rein, hier war der Schlagbaum, hier war der so der Exerzierplatz, unser Zimmer war hier und das hier war so eine irgendwie so eine Kneipe, wo man praktisch, ohne dass man das Gelände verlassen musste, wahrscheinlich war Schlagbaum doch hier, abends noch was trinken konnte. So, Militärdienst. Ich erinnere mich irgendwie noch gerne daran. Wahrscheinlich ist das so dieses Zurückschauen und alles so verklären und vielleicht ist es auch irgendwie, weil es halt vorbei ist, so, ne? Eigentlich gab es nämlich da gar nicht so wahnsinnig viel, was mir gefiel. Militär, allem voran, das Gehorchen von Befehlen nervt ja, vor allen Dingen, wenn du merkst, dass der ein oder andere Vorgesetzte jetzt auch nicht die allerhellste Kerze auf der Torte ist und du dich einer gewissen Sinnhaftigkeit, aber du das jetzt halt tun musst. Das nervte schon. Oder diese Gleichschrittsache oder dieses mittelmodische Kleidungsstil oder all diese Dinge, das Gesprächsniveau, wenn Männer unter sich sind. Aber irgendwie hatte das auch was, diese Parallelwelt hinter diesem Schlagbaum. Bisschen Abenteuer irgendwie, so ein bisschen martialisch, Jungsspielzeug. Und nicht zu vergessen das Gesprächsniveau, wenn Männer unter sich sind. Also das hatte auch was. So, kaum ziehst du die Uniform an, kommst sonntagsabends dahin, Uniform beziehungsweise diese Tarndingsbums an, bist du irgendwie Teil dieser anderen Welt. Bist du nicht mehr Zivilist. Ich will nicht sagen, dass das Militär das Wunderland ist, ja, aber du bist wie in so einer anderen Welt, mitten in dieser Welt. Und eidgenössische Armee natürlich, die beste der Welt, das war schon auch tatsächlich abenteuerlich. Also da gab es Bunkeranlagen hinter Bauernhöfen, die gar keine Bauernhöfe waren. Wir haben Richtstrahlgeräte auf Kirchtürmen aufgestellt. Wir haben Stützpunkte in Scheunen errichtet und im Schnee, im Heu geschlafen. Also so James Bond-like, schon ein bisschen. Eine aufregende Parallelwelt, das möchte ich damit sagen. Nur ein Schlagbaum oder eben den Wechsel von Jeans zu Tarnhose entfernt. Eine Welt, in der die anderen gar nicht so nachvollziehen konnten. Wenn ich zu Hause meiner Freundin davon erzählt habe, dann konnte die das nicht so nachempfinden, hat das sogar ein bisschen belächelt. So. Aus dieser Welt des Militärs, nur in einem anderen Zeitalter, kommt die zentrale Figur der heutigen Predigt. Da ist ein Typ, der, anders als ich, gewissermaßen im Auslandseinsatz gerade ist. Und diesen Typ nimmt etwas Wunder. Der wagt sich raus aus seiner militärischen Welt, jedenfalls gedanklich, und er fragt sich, ob es wohl möglich wäre, das. Könnte es wohl sein, dass. Mehr noch, er ist sich sogar fast sicher, das, Pünktchen, Pünktchen, weil er sozusagen etwas, was er aus seiner Welt kennt, in diese andere Welt überträgt. Der sagt sich, so bin ich das eigentlich gewohnt. Nimmt mich Wunder, ob das nicht bedeutet das. So, ich lese euch die Geschichte vor, Lukas 7, 1 bis 10. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kapharnaum. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihm zu kommen. Er ist es wert, dass du ihm diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat uns sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit von dem Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgten, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war. So, paar Sätze zum Verständnis der Situation und dann versuchen wir mal, das auf uns zu übertragen. Also, die Sache spielt in Kapharnaum. Dieser Ort heißt oft, wird auch in den eher klassischen Bibelübersetzungen eher auch mit Kapernaum beschrieben oder ausgesprochen. In dieser Stadt ist Jesus öfter. Das ist nicht so unbedingt im Sinne von, hier ist er zu Hause, aber doch, hier ist so eine Homebase irgendwie. Ein paar seiner Freunde kommen daher. Das ist so eine Stadt am See Genezareth, die auch nicht ganz unbedeutend ist, so handelsmäßig und so. Und dort scheint eben eine römische Einheit stationiert zu sein. Und jetzt kann man sich denken, Besatzungsmacht, da gibt's so eine gewisse Sympathiehemmungen zwischen den Einheimischen und diesen Leuten, den Römern, den Soldaten, von denen er hier der Hauptmann ist. Könnte man sich denken, hier fällt einem deswegen sofort auf, ja, das ist irgendwie anders. Hier, bei ihm ist es anders. Dieser Hauptmann scheint sich für die Kultur dieser römischen Provinz, in die er da versetzt wurde, tatsächlich zu interessieren. Mehr noch, er interessiert sich für den Glauben dieser Leute hier. Er interessiert sich für diesen ersten Monotheismus der Menschheitsgeschichte. Also diesen Glauben an einen Gott. Leute wie diesen Hauptmann nannte man jetzt aus jüdischer Sicht Gottesfürchtige. Gottesfürchtige. Also Leute, die keine Juden waren, die es auch nicht werden wollten. Um es zu werden, hätten sie eine gewisse unangenehme Prozedur über sich ergehen lassen müssen. Aber die diesen Glauben adaptierten. Die jüdischen Ältesten, die der da schickt, und es ist ja interessant, dass die sich von ihm schicken lassen, die stimmen fast eine Lobeshymne an auf ihn. Er ist das wert. Er liebt unser Volk. Der hat uns die Synagoge gebaut. Wahrscheinlich die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Also dieser Mann ist irgendwie ein aufrechter Kerl. Empfinden auch die so, die eigentlich mit seinem Job und dem, warum er hier ist, gar nicht können. So, was man noch vielleicht wissen müsste, ist ja dann, als diese zweite Delegation auf Jesus zukommt, da wundert man sich ja, dass er jetzt plötzlich nicht mehr will, dass Jesus kommt. Das ist keine Arroganz nach dem Motto, hey, das kannst du doch mal eben von der Ferne machen, muss man nicht unbedingt einen Termin machen hier, so. Sondern er weiß, dass es einem glaubenden Juden von seiner Religion her eigentlich nicht erlaubt ist, nicht nur eigentlich, überhaupt nicht erlaubt ist, das Haus eines Heiden zu betreten. Er würde sich damit verunreinigen. Man hat den Eindruck, dass Jesus das jetzt nicht so gestört hätte, aber dass der Hauptmann darum weiß und dass er das respektiert, ist ein feiner Zug. So, und es macht deutlich, was er über sich denkt. Und jetzt komme ich so ein bisschen schon zum Interpretieren. Irgendwie ist er eine Randfigur. Eine Randfigur, jedenfalls in Bezug auf diesen Gott auf den er hofft und in Bezug auf dieses Volk, das auf diesen Gott hofft. Der Typ hatte sicher keine Komplexe irgendwie, der ist Hauptmann einer römischen Legion, der wusste schon, wer er ist und was er kann, und da bist du schon jemand, das tut deinem Ego wahrscheinlich schon gut. So meine ich es nicht mit Randfigur, aber in Bezug auf diesen Gott, die Hoffnung dieser einfachen jüdischen Leute auf diesen Gott, spricht er so ein bisschen vom Rand her. Er glaubt quasi vom Rand her mit. Und wenn man das mal so unter formalen Gesichtspunkten anguckt, diese Geschichte, der Hauptmann ist klar die Hauptfigur der Story. Das wird sogar in den Übersetzungen, der Text wird so überschrieben, der Hauptmann von Kapernaum. So. Der ist klar die Hauptfigur, aber er betritt die Bühne nicht. Er taucht ja gar nicht wirklich auf. Wir kriegen den nicht zu Gesicht. Dennoch ist er der Aktive. Also der Aktive vom Rand her. Selbst Jesus reagiert in der Story nur. Ja, also der ist hier auch wie so eine Art Betrachter der Szene. Da kommen Leute und sagen, komm doch mit, dann läuft er mit, dann kommt noch mal wieder. Also der, wie wenn Jesus selbst, wie wir, sich die ganze Geschichte anguckt und sich so ein bisschen wundert. Dann zum Schluss was dazu sagt. Jetzt kannst du sagen, na ja, aber hey, hier geht's um ein Wunder, da wird ja einer gesund, ist nicht Jesus die Hauptfigur? Da wird doch einer gesund. Ja, klar, aber das wird eigentlich am Rand nur so angedeutet, ne? Da gibt's ja nicht hier, Jesus sagt irgendwas und zack, Wunder oder so. Der Geschichte geht es nicht darum, von einem weiteren Wunder zu erzählen, obwohl da ein Wunder vorkommt. Es geht der Geschichte darum, von diesem Mann und seinem Glauben zu erzählen. Dass Jesus den gesund macht, wird nur so mager angedeutet. Dass der Knecht am Schluss gesund ist, das ist wie Geschichte vorbei, Vorhang ist gefallen und beim Rausgehen, im Abspann kriegst du noch mit, übrigens, als sie nach Hause kam, war der Knecht gesund. Ist irgendwie selbstverständlich klar. Die Geschichte geht aber um diesen Mann. Es geht um diesen Hauptmann, der vom Rand her glaubt. Der lebt in seiner militärischen Welt und glaubt trotzdem noch an eine andere Welt. Und als er in seiner Welt an seine Grenzen kommt, weil dieser Mensch, der ihm wertvoll ist, im Sterben liegt, da nimmt ihn Wunder, geht es in euren Sprachgebrauch über übrigens, ob diese Welt, diese andere Welt auch in seiner Welt was verändern könnte. So. Wenn du jetzt mal an deine Welt denkst, du lebst vielleicht im schöneren Haus, aber das soll jetzt mal so, diese Fenster sollen mal so stehen für einen Adventskalender, aber für unsere Leben, ja, die wir da so hinter diesen Fenstern so leben, in denen wir so drinstecken. Unsere Leben sind ja so in der Regel alle so ein bisschen normal, würde ich jetzt mal sagen. Nicht ganz gleich, aber ich weiß nicht, ob jemand von euch so ein richtig absurdes, abenteuerliches Leben lebt, Astronaut wird oder was. Aber ja, wir so, ja. Also dafür steht dieses Bild so ein bisschen. Und jetzt hinter deinem Fenster, in deinem Leben, hinter deinem Vorhang, wie viel Wunder kannst du da täglich so erwarten? Wie oft denkst du, das nimmt mich jetzt aber mal Wunder? Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Wie oft denkst du das? Das will ich jetzt aber mal sehen, ob das passieren könnte. Wäre ein kleines Wunder, aber jetzt bin ich echt mal gespannt. Wie oft denkst du das? Hinter meinem Fenster läuft es meistens halt irgendwie so ab, wie es halt so abläuft. Also wenn ich so an die letzten Wochen zurückdenke, ich würde mal sagen, zu 80% passiert das, was ich so ungefähr erwarte, dass es wohl passiert. Und dann gibt's vielleicht so 18%, da läuft es leider schlechter. Also 18%, sage ich mal. Läuft es leider ein bisschen schlechter, als ich erwartet habe. Und dann, sagen wir mal, gibt es vielleicht 2%, da passiert das unerwartet total Gute. Das nennt man dann Überraschung. Das andere ist eher, 18% ist eher so Enttäuschung, das nennt man dann Überraschung. Wow, so. Die guten Überraschungen hinter diesen normalen Fenstern in unserem alltäglichen Leben, ich habe gedacht, die haben sich irgendwie rar gemacht. Ich lebe jetzt kein besonders beschissenes Leben, ne, so normales. Die haben sich irgendwie rar gemacht. Es gab mal Zeiten, da war alles möglich. So in unseren Kindertagen, da war die Welt noch überraschender. Oder in Jugendzeiten, da war noch alles möglich. So. Aber heute sind wir ein bisschen nüchterner geworden. Ich verallgemeinere jetzt mal, tu so, als ob ihr auch das so geht wie mir. Aber ich sage jetzt mal dieses verallgemeinernde Wir. Die Reihe heißt Wunderland und der zentrale Gedanke ist, Es mag mit dem Erwachsensein zu tun haben, mit dem Erwachsen geworden sein, wie auch immer, dass wir nur noch das Erwartbare erwarten. Wir haben gelernt, das ist 80%. Aber ist das wirklich so gut? Ist das wirklich so gut? Es mag erwachsen sein, dass wir uns an die Überraschungslosigkeiten gewöhnt haben, aber ist das nicht auch ein bisschen schade? Und ist das wirklich ein besseres Kennen der Realität? Sollten wir vielleicht unseren Sinn für das Wunderland wiederfinden oder zum ersten Mal finden, für dieses Land, in dem es Überraschungen gibt, in dem es sich lohnt, dass dich mal was Wunder nimmt? Ich meine, das könnte ja auch mit deinem Glauben so gewesen sein beim Erwachsenwerden. Also da gab es vielleicht auch mal Zeiten, da fiel dir das Glauben leichter. Das trifft jetzt bestimmt nicht auf alle zu von euch, aber ich glaube auf einige. Als Kind, da habe ich gebetet, dass es schneit, weil ich Schlitten fahren wollte. Und das hat auch funktioniert. Wahrscheinlich ungefähr genau so oft, wie es halt damals in den 70er, 80ern in unseren Breiten halt geschneit hat. So ungefähr so oft hat es funktioniert. Aber dann kommst du in die Jahre, wo du das merkst und du wirst nüchterner. Und dann beginnst du über das, was du da so glaubst, nachzudenken. Wir hatten gerade die letzten Wochen so eine Diskussionsrunde über so Grundlagenfragen so des Glaubens. Und da war dieses Muster auch immer wieder, dass wir einander so erzählt haben, ja, habe ich mal geglaubt, dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, da ist alles komplizierter, dann musste ich umdenken, das ist auch nicht immer so einfach. So musste ich mir meinen Glauben so ein bisschen bewahren, manchmal habe ich ihn noch verloren, wie auch immer so. So, und manchmal sind natürlich auch Dinge passiert, die nicht einfach nur zu diese 80% gehören, sondern wo diese 18% Enttäuschung so richtig groß geworden sind. Also wo Dinge passiert sein, die dir die Unbekümmertheit, ich sag mal in Gottvertrauen, die Unbekümmertheit in Bezug auf Gottvertrauen so ein bisschen verloren gegangen ist. Das lief nämlich gar nicht überraschend gut, das lief ganz schön überraschend schlecht. Und es gab Zeiten, daher würdest du sagen, Wunderland, du kannst mich mal, das sehe ich gar nichts von. So, vielleicht ist es mit deinem Glauben auch so ein bisschen so gewesen. Churchill hat ja angeblich sowas gesagt in Bezug auf Kommunismus, ne? Muss ich jetzt ablesen. Wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz. Wer es mit 40 noch ist, hat kein Hirn. So. Also da war mal vielleicht in Bezug auf deinen Glauben Herz und Idealismus und Erwartung. Und dann kam mit den Jahren Hirn und Realismus, wie auch immer. Das ist auch alles schön, das ist... Nur es kam eben irgendwie auch Ernüchterung. So, und jetzt sagt hier so ein antiker, auch erwachsener, römischer Hauptmann, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Jesus, auch ein Erwachsener, sagt, wow, solch einen Glauben, den sieht man selten, habe ich noch nicht gefunden in diesem Land. Und damit meint er ja nicht, wow, wie naiv ist das denn? Sondern er hält das Hoffen auf Überraschungen und das Wundernehmen für etwas, was man von diesem Mann lernen sollte. Da steckt natürlich auch ein bisschen Kritik, versteckte an dieser jüdischen Tradition daraus, die das irgendwie viel schwerer hat, irgendwie anzunehmen. Jedenfalls mehrheitlich. Also machen wir das. Was können wir von diesem Soldaten lernen? Und ich zoome jetzt viermal hinter so kleine Fensterchen, hinter denen sich manchmal ja doch das Wunderland verbergen könnte. Erstens, das Wunderland ist von überall her zugänglich. Dieser Typ glaubt, dass es hinter seiner Welt noch eine andere gibt und dass die nicht weit weg ist. Er steht am Rand, er kennt sich mit dieser Gottsache des jüdischen Volkes gar nicht so gut aus. Er hält sich noch nicht mal so richtig für berechtigt irgendwie. Er geht logischerweise davon aus, dass seine Welt und die Welt dieses Jesus von Nazareth, dass sie nicht kompatibel sind, dass der wohl kaum unter sein Hausdach gehen kann, so. Und doch nimmt ihn Wunder, ob da nicht was drin ist für seine Situation. Und er glaubt, das ist nicht weit weg. Da muss ich nicht viel für tun. Das geht ganz einfach. Vielleicht fühlst du dich irgendwie am Rand von Glauben. Ich glaube, so einen Rand gibt es gar nicht so richtig, aber gefühlt gibt's den halt irgendwie doch, so. Irgendwie war vielleicht das noch nie so richtig deine Welt, vielleicht ist es nicht mehr deine Welt. Du weißt gar nicht so richtig, was du von Christentum und so halten sollst. Du fühlst dich so ein bisschen interessiert am Rand oder irgendwie. Aber diese Ahnung von Wunderland, die hast du, die kennst du. Die Ahnung, dass Überraschungen möglich sind. Diese Hoffnung, dass Gott gar nicht so interessiert ist an drin und draußen und Rand und nicht Rand, die hast du irgendwie. Dann sagt dir diese Geschichte, man kann vom Rand her dabei sein. Man kann vom Rand her dabei sein. Man kann die Hauptrolle spielen in einer Geschichte, ohne, in der man überhaupt nicht die Bühne betritt. So, man kann Gott erleben, ohne Teil des Systems zu sein. Das Wunderland ist von überall her zugänglich. Zweitens, im Wunderland ist es überraschend gut. So, und das habe ich lange überlegt, wie schreibe ich das jetzt dahin? Ich meine nämlich mit S, nicht alles, alles ist überraschend gut. Ich meine mit S hier was Besonderes, nämlich ist manchmal das, was gar nicht gut aussieht, überraschend gut. Von diesem Hauptmann kann man lernen, dass Dinge, die beschissen aussehen, sich manchmal als etwas Gutes erweisen. Und ich meine nicht die Krankheit des Knechtes, denn die ist ja wirklich Mist. Aber ich sag mal, in Kapernaum stationiert sein. In einer Gegend, wo du nicht willkommen bist. Wo deine Aufgabe, für die du das Geld bekommst, dir den Hass der Leute zuziehen wird. Es gibt Schöneres. Und man merkt das ja, er sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Und er sagt, ich bin es auch nicht würdig, dass ich dir persönlich begegne. Das mal so als das, was sein Bild ist von dem Negativen. Und jetzt, aber die Leute, die ihn hassen sollten, sprechen positiv über ihn. Und Jesus würde natürlich in sein Haus kommen. Und dass er in diesem Provinznest gelandet ist, ich unterstelle ihm jetzt mal ein bisschen, dass er gar nicht so gerne da ist. Die wurden ja dann wahnsinnig entlohnt später, ne? Nach ihren 30 Jahren Dienst oder was weiß ich. Irgendeiner, ist doch bei Asterix und Obelix immer so. Also jedenfalls, dass er in diesem Provinznest gelandet ist, das lässt ihn Gott treffen. Hätte er sonst nicht. Das rettet seinem Knecht das Leben. Und das Wort, was da für Knecht steht, manche vermuten, dass das vielleicht eher richtiger mit Sohn übersetzt wäre. Ist aber ein bisschen spekulativ. Weil der dort ist, erlebt er das. Es gibt in der normalen Welt manchmal Dinge, die sehen sehr klar nach was Schlechtem aus. Wer an das Wunderland glaubt, rechnet damit, dass auch Schlechtes was Gutes sein kann. Nicht, dass jedes Schlechtes was Gutes ist, ja, aber dass es sein kann. So, das möchte ich euch jetzt demonstrieren, damit ihr euch das merken könnt. Dazu braucht man einen gut erhaltenen 5-Euro-Schein. Und man braucht so ein, was ist das, ein Milchaufschäumer. Und etwas wirklich Schlechtes, ich glaube, was jeder Mensch auf der Welt als etwas Schlechtes empfindet, ist das Geräusch beim Zahnarzt, wenn gebohrt wird. Und das klingt dann so. Ich hoffe, das kann man jetzt über das Mikro hier hören. Und dann sagt er irgendwie, oh, das ist aber tief. So, also das Geräusch sagt dir, das ist wirklich schlecht. Aber es kann, hinter einem Geräusch kann auch etwas Gutes stecken. Cappuccino und 5 €. Das Beispiel ist eigentlich total schlecht. Es ist nur deshalb gut, weil ihr euch dieses Geräusch merken werdet. Und, habe ich bei Kurt Krömer gesehen. Und ihr euch vielleicht merken könnt, manchmal ist das, was nach was wirklich Schlechtem klingt. Vielleicht ist das was Gutes. So, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, das Wunderland ist das Land, in dem es wieder aufwärts geht. So, das hat jetzt ehrlich gesagt mit der Story nichts zu tun. Aber der Vollständigkeit halber habe ich gedacht, das muss man über das Wunderland auch sagen. Denn natürlich ist nicht alles, was schlecht ist, eigentlich was Gutes. Wenn dann sich das Üble mal doch als das Üble herausstellt und wenn dann auch keine überraschende Wende eintritt, also wenn wir uns in diesen 18% Enttäuschung oder 80% erwartbar, aber du hast das Schlechte schon erwartet und das passiert dann tatsächlich, wenn wir mal sagen, die Geschichte wäre so ausgegangen, die Freunde kommen nach Hause und der Knecht ist gestorben, dann ist auch das nicht das Ende der Hoffnung. Advent flüstert dir zu, Jahr für Jahr, die neue Welt Gottes kommt tatsächlich. Sie kommt eines Tages voll und ganz. Und eines Tages werden wir bei diesen 100% Gutem angekommen sein. Und so tief kann es sozusagen jetzt in meinem und deinem Leben gar nicht abwärts gehen, als dass es nicht insgesamt aufwärts geht zu dieser neuen Welt Gottes, denn die kommt. So. Selbst der Tod schafft es nicht, das Wunderland zu vernichten. Steckt nicht in diesem Text, dachte ich aber, ist wichtig zu sagen, wenn man über dieses Wunderland redet. Und jetzt kam auch so ein bisschen durch, ne? Eigentlich reden wir von dem, was Jesus Reich Gottes nannte. Das Reich Gottes ist nah. Es kommt, es bricht an. Oder von dem, was wir Himmel nennen, wenn wir Himmel so denken, dass der zu uns unterwegs ist und nicht nur wir dahin. So. Vierter Punkt, und das ist der letzte und der, den die Geschichte natürlich sehr groß macht. Im Wunderland, das ist das Land, wo Wunder logisch sind. Also der Hauptmann erklärt seine Hoffnung ja so: Ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihm sage, geh, dann geht er. Wenn ich einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Logisch, sagt er. Und Jesus staunte über diesen Mann, als er das hörte. Also ist in meinem Job ja auch so, kenne ich, ich sag, was ist passiert, ist bei dir nicht anders. So denkt er. Jetzt kann man sagen, ist das naiv, so zu glauben? Ich würde mal sagen, auf eine gewisse Weise ist das naiv, auf eine gesunde Weise. Ich habe das jetzt mal Erwachsene-Naivität genannt. Erwachsene-Naivität. Und mancher von uns muss vielleicht dahin zurückfinden, ich auch, zu einer Erwachsenen-Naivität. Die Entzauberung unseres Kinderglaubens oder die Aufklärung unseres Weltbildes oder die Nüchternheit unserer Theologie, all das ist wertvoll oder vielleicht war es auch einfach unumgänglich oder wenn es so war, dann kann man es auf jeden Fall auch nicht zurückdrehen. Aber man kann zu einer erwachsenen Naivität finden, weil du vielleicht hoffentlich mit diesen ganzen Erfahrungen auch gelernt hast, ja, mein Horizont ist schon ganz schön begrenzt. Mein Denken kommt nicht überall hin. Weil du auch gelernt hast, dass es irgendwie auch naiv ist zu sagen, etwas sei unmöglich. Oder weil dir Gott vielleicht auf eine ganz andere Weise neu als etwas geheimnisvoll Großes begegnet. Und weil die Schweiz nochmal vorkommen muss jetzt zum Schluss. Es gibt eine Band, die heißt Patent Ochsner, kennt kein Mensch, also in der Schweiz kennt ihr eher, aber die sagen, ich muss jetzt kurz auf Schweizerdeutsch umschalten. Ich glaube nüt mehr, wo ich nur mehr sehe. Ich glaube an nichts mehr, was ich nur sehe. Das ist zu wenig, es nur zu sehen. Ich glaube an nichts mehr, was ich nur sehe. So. Krass ist natürlich bei diesem Hauptmann, also das wirklich Erstaunliche, dass er diese Kraft Gottes, die die Welt verändern kann, dass der die in diesem Wanderprediger sieht, von Jesus von Nazareth. Das ist schon krass und das ist auch das, was Jesus so verblüfft. Gott sowas zutrauen, okay, aber diese Menschen da, da sagt Jesus, der hat irgendwie wirklich tiefer gesehen, vom Rand her. So, wo Wunder logisch sind. Also ich weiß schon, dass es nicht einfach ist, in einer total aussichtslosen Situation Hoffnung nicht aufzugeben. Ich bin da auch nicht selber nicht so wirklich gut drin, sage ich. Aber vielleicht reicht es ja schon, einen Satz, den er auch sagt, zum eigenen Gebet zu machen und den halt mitzunehmen. Vielleicht reicht das, wenn du nicht einfach sagen kannst, Wunder sind doch logisch, sondern wenn du sagst, aber diesen einen Satz, den kann ich mitnehmen, um diese Hoffnung hier nicht aufzugeben. Und der lautet so, sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Und in der katholischen Liturgie, da ist das umgeformt worden, da spricht man das anscheinend, ich weiß nicht, immer oder manchmal vor der Kommunion. Und dann ist das, dieser Satz meine ich jetzt, den könntest du dir merken. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Vielleicht kann das dein Gebet sein, um wieder neu Überraschungen glauben zu lernen. Vielleicht kannst du mit dieser Haltung durch die restlichen vielen, vielen, vielen Jahre deines Lebens gehen. Das wäre erwachsene Naivität. Und dein Glaube der Wunder erwartet, obwohl das gar nicht leicht ist. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kannst du dir merken für schwere Zeiten, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich spreche ein Gebet. Vater, wenn das eine Haltung ist, die uns erwachsen und nüchtern gewordenen Leuten gut täte, dann hilf uns, zu so einer Naivität nicht zurückzufinden, sie neu zu finden, die nicht das, was sie gelernt hat und so alles loslässt, aber die wieder neu zu zu Vertrauen finden kann. Und natürlich bitten wir dich für Überraschung. Vor allen Dingen für die Situation, die wir jetzt im Kopf haben, wo wir echt eine Überraschung bräuchten. Wir bitten dich an den Glauben, dass es wieder aufwärts geht, wenn diese Überraschung nicht eintreten sollte. Aber wir wünschen uns auch und sagen dir, dass wir neu vertrauen wollen, dass du nur ein Wort zu sprechen hast und dann wird unsere Seele gesund oder die Situation anders, an die wir da denken. Danke, dass dein Reich kommt und wir bitten dich, hilf uns, es öfter zu entdecken. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.